6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen.
Hier die Zusammenfassung der Ziehung. Markus zog Appeal to Reason von Rise Against, UARC von Fiso und Machine 15 von Millencolin. Ich zog Mechanical Animals von Marilyn Manson, Ga-Ga-Ga-Ga-Ga von Spoon und Tethers von The Natural. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Sehr schön, dass ihr die Play-Taste in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus.
Ja, hi. Sehr schön. Wir sind beide wieder so ein bisschen auf dem Damm. Also meine Stimme ist komplett da. Markus' Stimme ist, glaube ich, auch okay.
Ist so ein bisschen Tagesform, aber heute geht's.
Ja, freut mich zu hören. Mir geht's soweit auch wieder deutlich besser. Wie gesagt, wenn sich das jetzt weird anhört, da war gerade ein Schnitt, weil wir mussten die Mikros einstellen. Das ist hier authentisch. Ergibt schon alles Sinn am Ende.
Genau.
DIY. Genau. Ja, bevor es mit der Folge losgeht, wie üblich, bisschen hier Hausmeisterei. Lach-Tsunami läuft wirklich gut. Also meine Comedy-Show im Tsunami-Club in Köln. Die Premiere war ja so schon ziemlich gut. Die zweite Show war jetzt ausverkauft. Am Dienstag, den 29.10. findet die dritte Show statt. Headliner ist Tobi Freudenthal. Es gibt noch Tickets. Es wird aber wahrscheinlich auch wieder Abendkasse geben, weil also die Show, die zweite Show war vor Beginn nicht ausverkauft, aber wir mussten dann irgendwann die Abendkasse zumachen, weil zu viele Leute da waren und dann, ja, sorry, wir haben keine Plätze mehr. Also war es dann letztendlich ausverkauft. Vorverkauf freut uns aber trotzdem immer, da können wir besser mit planen, deswegen Tickets gibt's auf rausgegangen.de. Auch Shoutout an rausgegangen, die uns zweimal zum Tagestipp gemacht haben, ohne dass wir irgendwie was dafür getan haben. Mhm. Das freut mich sehr. Ja, ich finde die insgesamt sehr cool. Also es sind so ein cooles Start-up. Und ja, wie gesagt, 29.10. Es gibt noch Tickets. Lach-Tsunami in Köln in der Südstadt. Sehr cooles Open Mic mit Headliner. Und natürlich lege ich auch wie immer am ersten Freitag des Monats im Blue Shell auf. Das ist die We Still Believe Metal, Hardcore, Rock. Geschrammel und Geschrei. Das ist dann am, ist es dann der 1. November? Ja, der, oh Gott, ein Tag nach Halloween. Puh, das wird sportlich.
Ja.
Ja, also am 1.11. Genau, am 1.11. findet die We Still Believe im Blue Shell in Köln statt. Kommt vorbei, wird auch cool. Gibt auch Tickets auf rausgegangen im Vorverkauf.
Vielleicht legst du ein bisschen Gothic noch auf, damit wir so diese Zombie-Tänze noch.
Aber wir haben ja.
Entschuldigung. No offense, alle Gothic-Fans. Sorry.
Das sind tolle Spiele. Also, der dritte war ein bisschen verbuggt, aber sonst.
Naja,
doch, natürlich verstehe ich, was du meinst.
Ich verstehe, was du meinst, aber du bist jetzt gar nicht im GameStop, mein Freund.
Ich bin immer okay, im GameStop. Du kriegst den Jungen aus dem GameStop, okay. Aber du kriegst den GameStop nicht aus dem Jungen.
Oh.
So Vietnam-Flashbacks.
Oh mein Gott.
Da habe ich PTSD gekriegt, ey. Boah. Ja. Das war's soweit. Wollen wir mit der Folge anfangen, Markus?
Aber sehr doch. Sehr gern noch.
Dann ja. Lass mich mal rätseln, was du hattest. Du hattest ja eigentlich nur Punk bis Pop.
Genau, in allen Spielformen und Variationen.
Ja, ja. Du hattest Deutsch-Punk, du hattest Hardcore-Punk, Pop-Punk, ich weiß es nicht.
Pop-Punk, genau.
Aber ich finde, die Machine 15 geht eigentlich auch sehr stark einfach in die Rock-Richtung. Also das ist. Es ist auch wie Foo Fighters viel. Ich habe die Alben selber auch noch mal alle drei gehört und ich finde die super. Wieso habe ich nicht so lange in Erinnerung gehabt? Da sind wirklich viele Filler drauf, aber dafür sind die Killer auch echte Killer. Millencolin.
Nee, ich sag wieso.
Wieso auf
der Seite? Weil es wieso ist. Ja. Ja, also ich vorab gesagt, alle drei Alben haben mir auf ihre Weise schon einigermaßen, oder nicht einigermaßen gut gefallen, das ist ein bisschen untertrieben, eigentlich gut gefallen, aber wieso, ich habe meine Gründe, ich komme da gleich zu.
Okay.
Also, wieso, wack. So, erstmal zur Bandbio. Wieso ist eine deutsche Punkrock-Band, die 1986 in Sindelfingen gegründet wurde? Ich weiß gar nicht, ob ich jemals in Sindelfingen war.
Warum?
Der Name ist mir schon häufiger wahrscheinlich auf irgendwelchen Autobahnschildern. Keine Ahnung. Die Band bestand in ihrer Anfangszeit aus Sänger und Gitarrist Axel Kurt, Bassist Jörn Genserowski und Schlagzeuger Thomas Gul. Wieso erlangte schnell Bekanntheit in der deutschen Punkszene durch ihre provokanten Texte und ihren sozialkritischen Humor? Zu den Themen ihrer Musik gehören Antifaschismus, Konsumkritik und die Ablehnung gesellschaftlicher Zwänge, um Gottes Willen. Ihr Debütalbum Für den Arsch, sehr guter Titel, erschien 1991 und war ein wegweisender Erfolg in der deutschen Punkbewegung. 1993 folgte das Album Bleib tapfer, das durch den Song Kein Gerede größere Bekanntheit erreichte. Ein weiterer Meilenstein war die Veröffentlichung des Albums Huak im Jahr 1994, das Wieso über die Punkszene hinaus bekannt machte. Wieso wurde durch ihre unabhängige und unkonventionelle Herangehensweise bekannt. Sie veröffentlichten viele ihrer Werke auf ihrem eigenen Label Hulk Records und nahmen an zahlreichen internationalen Festivals teil. Trotz einiger Unterbrechungen und Besetzungswechsel, darunter der Tod von Jörn Genserowski 2005, blieb Axel Kurt als kreativer Kopf der Band erhalten. 2005 löste sich die Band auf, kehrte aber 2009 mit neuen Veröffentlichungen und Touren zurück. Ihr Sound, eine Mischung aus schnellem Punkrock und bissigen, oft ironischen Texten, hat Wieso zu einer Kultband der deutschsprachigen Punkszene gemacht. Also Kurzfax, das Ganze ist erschienen 1994 bei Hulk Records, sage und schreibe 64 Minuten lang und eine Sekunde. Aufnahmeort, wer glaubt es, Sindelfingen, Deutschland. Aufnahmezeitraum 93 bis 94 und es gibt keine Verkaufszahlen, aber es ist in der Punkszene durchaus erfolgreich, sehr erfolgreich sogar. Ja, 24 Songs sind auf dem Ding drauf und ein Hidden Track. Zu meiner Kritik. Wieso Swag? Das ist absoluter Schweinepunk. So nenne ich es einfach mal. Wäre das Hip-Hop, dann würde ich sagen, dass das sehr real und true ist. Aber dann kommt noch eine fette Prise schwarzer Punk-Humor fiesester Sorte mit rein. Es ist, als ob die Ärzte eine Nichte hätte, die auf jeder Backstage-Party in die Bohle kotzt. Das Ganze ist übelst prollig, sehr sozialkritisch, aber immer wieder unglaublich witzig. Die Frage ist dann, funktioniert dieser Hybrid aus Humor und Sozialkritik? Die Ärzte haben diesen Ritt auf der Rasierklinge ja perfektioniert. Wieso dagegen rutschen auf der Rasierklinge vermutlich gewollt aus und verbluten auf ganz fiese Weise wie das letzte Schwein im Schlachthaus? Muss mir das gefallen? Nö. Hat es mir gefallen? Über weite Teile? Ja, aber dies lag eher an den Texten und am Humor als an der Mucke. Daher kommt das völlig genreuntypische eine Stunde lange Album auf Platz 3. Kann man machen, muss man aber nicht. Anspieltipp für mich, das war Tod im Freibad.
Tod im Freibad, das ist super. Ja, mir ist beim neuerlichen Hören auch aufgefallen, dass das musikalisch gar nicht so punkig ist, sondern eher so im Thrash-Metal der 80er verhaftet ist. Also ganz, ganz vieles.
Thrash-Metal, ja. Es ist auf jeden Fall relativ versiert und es wird nicht langweilig. Also das muss man denen schon attestieren. Diese Stunde wird nicht langweilig. Vor allem durch die sehr lustigen Skits, die dann zwischendurch mal passieren. Also ich sag nur Brupo. Das ist gut. Also das sollte man sich wirklich mal geben. Unglaublich. Also ich habe mir nicht unterm Tisch gelegen vor Lachen. Aber der erste reguläre Song Kopfschuss ist schon Punk, wie man ihn kennt und mag. Also von wegen, ja, ich krieg halt, aber dann auch wieder mit so einem gleich leicht ironischen Spin. von wegen, ja, die GSG 9 erschießt mich hier und was auch immer, also wegen
ja, der fucking Polizei. Sehr drüber. Aber
ja, ja, genau, total
was ich,
drüber.
Was
ja.
ich halt eben noch sagen wollte, also ich finde halt viele, viele Riffs und viele so Breaks sind halt, das klingt für mich halt, es könnte auch auf dem ersten oder zweiten Metallica-Album drauf sein. Klar, der Gesang und der Text ist dann anders und dazwischen gibt's ja auch immer mal wieder ruhigere Songs, also einer meiner absoluten Lieblingssongs, das Goldene Stück. Na, das ist, da ist der Text halt grandios und das ist halt eher so, ja, so Liedermacher, ne? Also das könnte ja jetzt auch von,
ja, das haben die
das
auch
Goldene so Stück Scheiße könnte auch von Reinhard May sein.
Was ich vergessen habe zu sagen, die variieren ja immer mal wieder ins Englische, ne? Also ja. die von wegen, aber auch teilweise dieses Waiting for You, das ist ja ein Gräuel, also ja. aber absichtlich. Also
ja.
also du denkst an Thrash Metal teilweise. Ich habe dann teilweise an Badesalz gedacht. Also klingt ein bisschen bescheuert, aber
Badesalz
aber so,
ich nicht so gut.
Also nee, aber so von wegen, es ist wirklich so, ja, das ist diese beiden Hessen da halt.
Ich weiß, wer das ist,
auch
ich
aus den 90ern.
Nicht so gut.
Nee, aber die haben ja manchmal auch halt Songs verarscht und sich selber halt auch mega verarscht, indem sie halt total schräg gesungen haben.
Ja.
Das kam so manchmal so ein bisschen rüber. Aber wobei Bader als weit weg von Punk sind.
Also auch hier Raum der Zeit ist einfach ein so guter Song. Der Text ist halt fantastisch, aber das knallt halt auch nach vorne. Und der erste Vergleich kommt natürlich nicht von ungefähr. Aber Wieso war halt immer so ein bisschen, weil die Ärzte, kann man auch sagen, die haben sich schon sehr dem Mainstream angebiedert. Und die waren auch fast immer unpolitisch. Klar? Schrei nach Liebe, natürlich. Aber sonst ist es doch fast immer eher Spaß. Und das ist auch total legitim, ist auch gut dabei. Aber wenn Ärzten mir fallen, auf Anhieb fallen mir halt zwei politische Songs ein. Das ist halt Schrei nach Liebe und Deine Schuld. Und die sind super, die sind fantastisch.
Ja, Friedenspanzer.
Friedenspanzer, ja, ja, doch. Friedenspanzer, stimmt, Friedenspanzer auch noch.
Es gibt eine Menge, aber ist okay.
Und ja, es gibt von hier Quark, gibt's als Bundestag-Edition, ne?
Ja, genau, Quark.
Quark
ja.
als Bundestag. Das ja, ja, ich relativiere das ein bisschen, du hast schon
das
recht.
Ist,
aber
man,
hauptsächlich haben die Ärzte halt, hier Männer sind Schweine, ne? Wie es geht, Westerland, hier zu spät. Das ist alles super, aber ich finde halt, Wieso sind textlich. Es ist schon besser, es ist schon cleverer als die Ärzte. Also
es ist vor allem scharfzüngiger.
Ja,
es ist deutlich scharfzüngiger.
Deutlich.
Und wie du schon sagtest, es bietet sich nicht dem Mainstream an. Entsprechend sind auch die Aufrufzahlen bei Spotify. Also ich habe mal geguckt, das ist also.
Er ist halt auch alt.
Weit
ne?
weg von irgendwelchen Ärzten, die schon millionenfach geklickt
haben. Ja,
worden, ne? Das ist ja logisch.
Wieso sind jetzt die, also ich glaube, die hatten auch eigenes Label, aber die hatten schon einen Major-Vertrieb in irgendeiner Form, weil ich habe die UARC, ich habe die damals im Saturn so kaufen können. Also das war jetzt nicht so geheimtippmäßig.
Der Name war mir auch bekannt. Also die sind schon weit rumgekommen. Aber das ist trotzdem,
es wachsen keine Fans mehr nach. Also ich glaube, die haben keine 20-jährigen Fans, glaube ich. Oder nur sehr wenige.
Das schaffen aber auch wenige, ich weiß es nicht.
Ja, ja,
es
sind super wenige Bands.
Ja, aber gut, ich wollte nur nochmal betonen, auch für unsere Hörer, ich gehe nicht nach Klickzahlen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt irgendwie von wegen, ja, nur die Band, die besseren Klickzahlen hat. Nein. Also, nee, aber ich wollte einfach nur mal feststellen, also Punk ist ja auch so ein bisschen so eine Leck mich am Arsch-Haltung und es geht ja auch so ein bisschen danach so von wegen, ja, ich mach mein Ding, scheiß auf den Konsum. Das ist hier definitiv der Fall.
Ja.
Also, ja.
Also die haben das nie gemacht, um reich zu werden. Also ich glaube, die wollen auch essen. Und die werden wahrscheinlich auch irgendwie ihr kleines Häuschen haben und ihr ein Auto.
Und die wollen auch auf ein paar Leute auf ihrem Konzert haben, ja, vor dem Spiel.
So,
aber ja.
Also und die hatten die Chance, ne, weil die haben mal, das ist auf, ich weiß gar nicht, ob das auf irgendeinem Album drauf ist, aber die haben mal All That She Wants von Ace of Base gecovert.
Ja, davon habe ich gehört, aber ich hab's noch nicht gehört.
Das lief auch sogar auf MTV. Also die hätten darauf was aufbauen können, wenn sie gewollt hätten. Wobei, das ist auch leichter gesagt als getan. Gibt jetzt auch genug Bands, die mit einem Cover rauskamen und es versucht haben und es hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, wenn die gewollt hätten, dann hätten sie durchaus in den Mainstream einsteigen können. So im Fahrtwind von den Ärzten und den Hosen in den 90ern wäre da ohne weiteres Platz gewesen für eine dritte große Band. Aber ich glaube, die wollten halt nicht.
Ja, aber also man kann es sich auf jeden Fall geben. Es war jetzt kein Verriss, also das sollte nicht so rüberkommen. Es ist einfach nur nicht so ganz mein Ding, wenn man so will.
Ja. Okay.
Und es ist halt, wie du schon sagst, so ein bisschen paar Killer, ein paar Filler. Deswegen der Rest ist ein bisschen anders. Okay, aber jetzt zu deinem. Was hast du nochmal genau?
Ich hatte The Natural, Spoon und Marilyn Manson. Ja. Marilyn Manson, Spoon, The Natural.
Ja, also ich tippe The Natural, ehrlich gesagt. Leider, muss ich sagen.
Nein, also grundsätzlich, ich hatte mit allen drei Alben wirklich enorm viel Spaß. Also ich fand die alle
cool.
Super. Eins sozusagen wiederentdeckt, also eins so, oh stimmt, warum habe ich es eigentlich so lange nicht mehr gehört? Das ist eigentlich ziemlich gut. Mhm. Und bei den anderen ja, sehr positive Überraschung. Also
krass.
Ja. Also auf der 3 habe ich Marilyn Manson, Mechanical Animals. Ich muss hier kurz, alter Mann, ich muss hier meine Schrift hier immer größer zoomen. So, wo haben wir es? Da. Marilyn Manson, geboren als Brian Hugh Warner am 5. Januar 1969 in Canton, Ohio, ist ein US-amerikanischer Musiker, Sänger und Schauspieler. Er ist vor allem als Frontmann der gleichnamigen Band Marilyn Manson bekannt, die in den 1990er Jahren mit ihrem provokanten Auftreten und ihrer düsteren Musik großen Erfolg erlangte. Manson wählte seinen Künstlernamen als Kombination aus Marilyn Monroe, einem Symbol der amerikanischen Popkultur, und Charles Manson, einem berüchtigten Kriminellen, um die Dualität von Gut und Böse zu verdeutlichen. Die Band Marilyn Manson wurde 1989 gegründet und erlangte mit ihrem zweiten Album Antichrist Superstar 1996 große Bekanntheit. Die Musik von Manson ist geprägt von harten Gitarrenriffs, düsteren Texten und einer Mischung aus Schockrock und Industrial Metal. Alben wie Mechanical Animals 1998 und Hollywood 2000 festigten Mansons Ruf als provokativer Künstler, der sich durch kontroverse Auftritte und visuelle Inszenierungen von der Masse abhob. Neben seiner Musik war Manson auch als Schauspieler tätig, unter anderem in Filmen wie Jawbreaker und Sons of Anarchy. Über die Jahre hinweg wurde Manson mit zahlreichen Skandalen und Kontroversen konfrontiert, insbesondere wegen seiner theatralischen Bühnenshows und seiner kritischen Auseinandersetzung mit Religion und Gesellschaft. Trotz zahlreicher Rückschläge und Kontroversen bleibt Marilyn Manson eine einflussreiche Figur in der Rock- und Metal-Szene und ein Symbol für Rebellion und Nonkonformismus. Ja, zum Album. Das Album ist erschienen am 15. September 1998. Es dauert 62 Minuten und 40 Sekunden. Es ist auf dem Label Interscope Records erschienen, produziert von Michael Beinhorn, Marilyn Manson und Sean Bevan. Aufgenommen wurde es in den Criteria Studios in Miami, in den Conway Recording Studios in Los Angeles und im The Village in West Los Angeles zwischen 1997 und 98. Es wurde insgesamt über 3 Millionen Mal weltweit verkauft. Es war auf Platz 1 der Billboard 200 in den USA, ausgezeichnet mit Platin. Und Konzept zweiter Teil der Albumtrilogie Metamorphose des Protagonisten Omega. Weil ich habe mich da auch kurz, Trilogie?
Wow.
Naja.
Okay.
Deswegen hier noch ein weiterer Abschrei, das ist auch noch nicht meine Review, aber es hat mich halt interessiert, weil was für eine Trilogie, weil ich habe die Alben alle gehört, mir war aber gar nicht bewusst, dass die thematisch zusammengehören. Die Alben Antichrist Superstar, Mechanical Animals und Hollywood in the Shadow of the Valley of Death bilden Marilyn Mansons musikalische Trilogie, die zentrale Themen wie Rebellion, Ruhm, Macht und Selbstzerstörung behandelt. Jedes Album repräsentiert eine Phase im Werdegang eines fiktiven Protagonisten. Antichrist Superstar steht für den Aufstieg eines Rebellen, der sich gegen die Gesellschaft wendet, musikalisch im aggressiven Industrial Metal verwurzelt. Mechanical Animals wechselt zu Glamrock und zeigt die Entfremdung des Protagonisten, der als Omega den leeren Ruhm erlebt. Hollywood verknüpft die Themen beider Vorgänger und beschäftigt sich mit Medien, Gewalt und religiöser Symbolik, wobei es die Geschichte des Protagonisten zu ihren Ursprüngen zurückführt. Diese Trilogie gilt als eines von Mansons künstlerisch ambitioniertesten Projekten und bietet eine intensive Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und philosophischen Fragen.
Interessant. Wusste ich auch noch gar nicht.
Okay. Ich auch nicht. Also ich habe die Alben damals alle gehört, ich fand die super. Aber ja.
Ja.
Meine Review. An Marilyn Manson denke ich nur noch selten. Auch wenn ich früher durchaus Fan war, aber irgendwie hat sich das erledigt. Vielleicht lag es daran, dass sein Schockrock-Gehabe einfach nicht mehr in eine Welt voller Social-Media-Überreizung passte. Heute schockt jedes zweite Reel mehr als all seine Eskapaden zusammen. Schockrock insgesamt war auch nie wirklich so schockierend, wie er vermarktet wurde. Mal ehrlich, Gigi Allen würde über die Fledermaus-Aktion von Ozzy nur müde lächeln. Und Alice Cooper, der kippt eher Tee als Schweineblut. Aber hey, ich habe mir Mechanical Animals gegeben und war überrascht, wie viel Spaß das Album auch heute noch macht. Das Ding rockt einfach. Der Opener Great Big White World zieht dich direkt in diese glitzernde, kaputte Glamour-Welt und ab da gibt's kein Zurück mehr. Manson hat hier den perfekten Mix aus Glamrock, Industrial und einer Prise Pop gefunden. Der Typ war cool und irgendwie auch ziemlich nah dran an dem, was die späten 90er ausmachte. Und The Dope Show? Immer noch ein absoluter Ohrwurm. Dann kommen Rock is Dead und I Don't Like the Drugs, But the Drugs Like Me um die Ecke und geben dir die Antwort auf die Frage, warum war dieser Typ mal so riesig? Die Songs ballern einfach und haben mehr Biss als manch aktueller Kram. Was mich beim Wiederhören echt überrascht hat, das Album klingt gar nicht so verstaubt, wie man vielleicht denken könnte. Klar, es hat diesen typischen 90er-Vibe, aber der funktioniert auch heute noch. Wahrscheinlich, weil Manson hier weniger auf den Schock gesetzt hat und mehr auf richtig gute Songs. Und genau das ist der Punkt. Mechanical Animals ist nicht wegen Blut und Fleisch ein Klassiker, sondern weil es einfach rockt. Also wenn du dich fragst, was den Hype um Manson jemals ausgemacht hat, leg Mechanical Animals auf. Hier findest du die Antwort. Schockierend? Nö. Geiles Album? Auf jeden Fall.
Ja, also ich finde es auch Ich bin kein Riesenfan, muss ich Ihnen dazu sagen. Also es wird auch kein weiteres Album geben auf dem Glas. Aber das Ding hat mich echt wegen diesem Glamrock-Ding voll abgeholt. Und die Songs sind einfach mega. Ja. Also Coma White.
Post-Human.
So ja,
also die 12.
Natürlich auch die Videos damals auch über ja. alles erhaben. So. Damals kannte ich mich noch nicht mehr so gut mit Bowie aus, aber der hat sich halt sehr bei ja. Bowie bedient an Ziggy Stardust hier und ja. so. Aber okay, völlig okay. Er hat es aber auch zu was Eigenem gemacht.
Definitiv, fand ich. Ja.
Und der ist clever. Und ja, also ich war sogar auf einem Konzert, nicht zu Mechanical Animals, sondern irgendwann später in der Dortmunder Westfalenhalle und das war
The Golden Age of Grotesque.
Wahrscheinlich. Aber es war wirklich einer der schlechtesten Konzerte, die okay. ich je besucht
habe. Ja, Dortmunder Westfalenhalle ist doch scheiß Sound, fast immer.
Ja, das war wirklich ein scheiß Sound, das stimmt. Aber der Typ war auch irgendwie weird drauf. Also der hat nach jedem Song sein Mikrofon geschmissen. Ich glaube, das ist so sein Ding. Das macht er dauernd. Das Mikrofon war halt wie so ein Messer irgendwie, also als Schockrocker halt, ne?
Ja.
Das hatte so ein Messer-Appendix quasi. Und das, was ich am total beknacktesten fand, die Bühne hatte hinten so einen riesen schwarzen Vorhang und dachte so, okay, irgendwas wird dahinter ja wohl sein. Und die Show war gar nicht so lang, ich glaube so 100 Minuten oder so oder okay. überhaupt. Und irgendwann gegen Ende ging das Licht aus Und irgendwann ging das Licht wieder an und auf einmal saß Marilyn Manson wie Alice im Wunderland auf so einem riesen Stuhl. Also du musst dir vorstellen, so ein Stuhl gefühlt 20 Meter groß.
Okay.
Oder so. Und er saß dann halt auf diesem Stuhl und sang dann einen Song auf diesem Stuhl. Dann ging das Licht wieder aus und der Stuhl war wieder weg. Und das wegen einem Stuhl, der eben hinter einem Vorhang war, hat diese ganze Scheiße. Also
ja, gut, das war wirklich, muss man sich. Meine,
das ist halt Kunst, ne?
Ja, also ja, genau.
In Anführungszeichen.
Ja,
ja. total scheuert.
Ich habe es nie live gesehen, weil ich fand die Tickets halt, also ich konnte es mir einfach nicht leisten. Ich fand die Tickets immer sehr teuer. Ich meine, es ist halt auch klar, wenn der da mit einem Laster an Bühnenequipment ankommt und so weiter und so fort. Ja, und wie gesagt, also heute ist der mir irgendwie komplett egal. Also
mir auch.
Der macht immer noch Alben, also es kommen auch regelmäßig Alben und der geht wohl auch immer noch auf Tour, aber es ist wirklich in meiner Wahrnehmung findet das irgendwie einfach gar nicht mehr statt. Und das ist irgendwie schade, aber ja, ist ja oft bei so Leuten, die halt irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt den aktuellen Zeitgeist sehr gut erfassen und das dann auch wirklich sehr gut zu nutzen wissen, aber dann halt nicht weitergehen, weil, also nachdem diese Trilogie dann sozusagen abgeschlossen war, es gab noch das Album hier, The Golden Age of Grotesque, das war auch ganz okay, aber ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Album, was danach kam, hieß und frag mich nicht nach einem Song, also das ist halt dann einfach immer das Gleiche gewesen. Also und ja, dann ist halt auch, ist halt, ja, dann braucht's, ja, dann kann man es auch lassen. Also wie gesagt,
ich sehe das genauso.
So drei Alben, weil Antichrist Superstar ist auch richtig geil. Hollywood ist sehr gut, aber
ich sehe das ein bisschen so, also rein musikalisch. Hatte der natürlich auch ein Protégé, und zwar
Trent Reznor. Er war der erste und, Artist auf Trent Reznors Label.
Und Trent Reznor hat natürlich diesen Industrial Sound schon perfektioniert. Also der hat das schon richtig geile Sounds aufgefahren. Und dazu halt diesen Performer, der halt noch mehr Aggressivität reinbringt, sag ich mal, als Trent Reznor kann. Also muss man jetzt leider so sagen. Aber es ist so, das hatte halt noch so ein bisschen was Gefährliches. So.
Ja.
Als Nine Snails ist sehr emotional und ja, eine ganz andere Nummer einfach. Ne?
Also ich habe jetzt mal nachgeguckt. Also nach The Golden Age of Grotesque kam 2007 Eat Me, Drink Me. Boah, nie gehört. The High End of Low kam 2009. Born Villain kam 2012. The Pale Emperor 2014. Das habe ich mitgekriegt. Habe ich mir damals angehört. Aber so, ja, okay, ist egal. Aber da erinnere ich mich. 2017 kam Heaven Upside Down. Keine Ahnung. Und 2020 kam We Are Chaos. Auch und es gibt jetzt irgendwie neuen Song 2024. Raise the Red Flag. Ja.
Okay, ja, gut, meinetwegen. Aber diese Teufelsreferenzen finde ich auch so ein bisschen quatschig, sag ich mal.
Ja, ist halt für uns Europäer immer so ein bisschen, man macht sich keine Vorstellung davon, wie krank, was heißt krank, aber wie absurd religiös weite Teile der USA immer noch sind.
Ja, da hast du recht. Das ist ja schon sehr bizarr, auch diese Fernsehprediger und so. Ist
richtig bizarr, ja.
Ja, ja, du hast recht.
Aber es ist halt andere Kultur. Okay.
Genau, okay.
Dann reden wir jetzt, keine Ahnung, du magst ja weder die Stimme von Nikola Sakevich oder so ähnlich, oder Tim McIlrath, magst ja beide Stimmen nicht. Aber ich glaube, wir reden über Millencolin.
Das ist richtig, ja. Also Millencolin und Machine 15. Millencolin ist eine schwedische Punkrock-Band, die 1992 in Örebro Eurobro oder Eurobro?
Keine Ahnung.
Eurobro, ich steht hier zumindest, gegründet wurde. Die Band besteht aus Nikola Sakevic, Gesang, Bass, Eric Olsson an der Gitarre, Matthias Färm an der Gitarre und Frederik Larsson geschrieben, am Schlagzeug. Ursprünglich beeinflusst vom Skatepunk und der kalifornischen Punkrock-Szene, erlangte Millencolin schnell Aufmerksamkeit durch energiegeladene Songs und melodische Gitarrenriss. 1994 erschien ihr Debütalbum Same Old Tunes, zunächst als Tiny Tunes bekannt, gefolgt von Live on a Plate 1995, das ihnen internationale Bekanntheit verschaffte. Mit Alben wie Penny Bridge Pioneers 2000, das von Brett Gurewitz von Bad Religion produziert wurde, etablierten sie sich endgültig als eine der bekanntesten Punkrock-Bands Europas. Millencolin ist bekannt für eingängige Melodien, sozialkritische Texte und einen markanten, schnellen Sound. Ihr Einfluss auf die Punk-Szene ist ungebrochen und sie touren weiterhin weltweit. Kurzfacts: Am 7. April 2008 ist das Album Machine 15 erschienen bei Burning Heart Records, 48 Minuten 22 Sekunden lang, aufgenommen in den Soundlab Studios Örebro, Schweden, im Jahr 2007. Produzent ist Lou Giordano. Verkaufszahlen dazu gibt es leider keine genauen Daten. Chartplatzierung: Es war zumindest in Schweden auf dem Platz 2. Und als Besonderheit: Es markiert einen Stilwechsel zu melodischem Punkrock und mehr Pop-Punk. 14 Tracks und ein, ja, mit Endpiece noch einen kleinen Instrumental-Rausschmeißer. Kritik: Millencolin ist so eine Band, die es bei mir nicht einfach hatte. Die Penny Bridge Pioneers hatten bei mir mit dem gleichnamigen, sehr erfolgreichen Album irgendwie nicht gezündet. Machine 15 schafft aber das irgendwie schon, denn die Band vollzieht tatsächlich einen Stilwechsel zu melodischem Punkrock mit mehr Pop-Punk-Einflüssen. Am Anfang wollte ich diese poppigen Songs auch nicht so sehr in meine Gehirnwindungen reinlassen, aber diese Melodieseligkeit, diese Spielfreude und letzten Endes auch die schwedischen Surf-Gitarren, die ab und zu durchschimmern, all dem kann ich mir dann doch nicht entziehen. Es macht schon ordentlich Spaß, tut aber nicht absolut nicht weh. Er findet hier aber auch nichts neu, aber das geht hier völlig klar. Es ist ein Album, was ab und zu durch Orchesterarrangements überrascht. Das unterstreicht dann nochmal, dass die Jungs es hier verdammt ernst meinen, zumindest musikalisch. Auf der Punk-Seite hingegen ist das hier purer Fun und weniger Gesellschaftskritik. Was ich aber auch als völlig entspannende Abwechslung nach einer vollen Stunde Wieso empfand. Ebenso hier wie bei der Nummer 1 Rise Against ist nochmal der Rauschmeister-Track hervorzuheben, Saved by Hell. Der Track bringt das Album mit Streichern und ordentlich rockenden, zuckersüßen Riffs zu einer perfekten Conclusio. Der Opener Machine 15 dagegen klingt wie eine B-Seite. Millencolin hat hier ein Album zum Mehrfachhören und Wohlfühlen kreiert. Ich bin froh, dass ich mit der Band doch noch meinen Frieden gefunden habe. Also Anspieltipps: Ducks and Drakes und Saved by Hell.
Ja, freut mich immerhin. lieber spät als nie. Ja. Ich persönlich finde Penny Bridge Pioneers besser als Machine 15. Aber ich finde sehr viele Alben von Millencolin sehr geil. Aber ich habe mir tatsächlich schon gedacht, dass dir das besser gefällt, weil es halt wirklich, ich finde gar nicht, dass es irgendwie so Pop-Punk ist, sondern ich finde, es ist eher so Modern Mainstream Rock, also sowas wie Foo Fighters, ja, oder Biffy Clyro oder
ja, oder, aber es schimmert doch so manchmal so ein, also Pop-Punk, das ist auch ein bisschen schwierig mit den ganzen, ja, Genrebezeichnungen, aber stimme ich dir zu, aber vor allem es hat wirklich was sehr Skandinavisches nach wie vor, ja, aber es schimmert immer so ein bisschen die Sonne Kaliforniens durch. Und das finde ich halt irgendwie ganz lustig und sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. Ne? Also, und man weiß auch irgendwie, man weiß irgendwie, die haben ihre Richtung und die ziehen das konsequent durch. Und auch wenn der ein oder andere Song vielleicht ein bisschen gleich klingt, aber
ich finde Machine 15 nervt mich.
Also,
super Song, aber ja gut.
Er hat jetzt nicht mehr diesen riesen krassen Einfluss. Es ist kein schlechter Song, aber es ist kein guter Opener. Also ich fand, es ist jetzt kein grandioser Opener, ganz ehrlich. Hand aufs Herz. Wenn ich dagegen Saved by Hell höre, da geht bei mir das Herz auf.
Ich finde Detox, finde ich auch ziemlich gut.
Ja, also pick dir deinen Favorite Tune. Also es ist so ein Album, wo man sich tatsächlich, ich habe es auch noch mal, ich hatte nicht viel Zeit, dieses Mal Alben zu hören. Ich habe es dann noch mal reingehört nach dem einen Mal. Ich habe gedacht so, okay, wenn ich das jetzt mehrfach höre, dann wird das vielleicht sogar größer.
Okay.
Aber
ja, ich kann da gar nicht viel zu ergänzen. Also ich finde es halt auch super. Ich habe es jetzt auch noch ein paar Mal gehört. Ist halt wirklich so ein grundsolides Pop-Punk-Album zum Durchhören. Also kann man auch sehr gut beim Autofahren hören, finde ich.
Ich denke auch. Ja, das ist
ja.
Werde ich auch wahrscheinlich mal beim Autofahren rein.
Freut mich. Also ich bin ja gespannt, dass Rise Against auf der, ich bin ja erstaunt, dass Rise Against auf der 1 gelandet sind. So im dritten Versuch. Ja. Ich von den drei, also ich finde auch Rise Against, also das Appeal to Reason, finde ich, ist auch von den drei Alben, die du gezogen hast, das beste Album. Also
ich auch.
Aber okay, möchtest du denn raten, was ich auf der 2 habe?
Okay, also ich ziehe das jetzt auch konsequent durch. Ich sag jetzt The Natural.
Das ist absolut richtig.
Okay.
Ja. So, The Natural ist das Solo-Projekt von Kip Burman, dem ehemaligen Frontmann der Indie-Pop-Band The Pains of Being Pure at Heart. Nachdem sich seine frühere Band 2019 auflöste, entschied sich Burman, seine musikalische Richtung zu ändern und The Natural ins Leben zu rufen. Im Gegensatz zu dem eher verträumten, gitarrenlastigen Pop-Sound von The Pains of Being Pure at Heart setzt The Natural auf einen roheren, folkorientierteren Ansatz, der von Americana, klassischem Singer-Songwriter-Stil und Rock'n'Roll beeinflusst ist. Das Debütalbum von The Natural, Tethers, erschien 2021 und wurde für seine emotionale Tiefe und lyrische Direktheit gelobt. Die Songs behandeln Themen wie Liebe, Verlust, das Älterwerden und Selbstreflexion mit einem Klang, der an Künstler wie Bob Dylan und Neil Young erinnert. Burmans charakteristische, etwas brüchige Stimme verleiht den Stücken eine besondere Intimität und Authentizität. Der Name The Natural spielt auf Burmans Wunsch an, sich musikalisch wieder mehr mit dem Ursprünglichen und Echten zu verbinden. Weg von der glatten Produktion und den Popkonventionen seiner vorherigen Band. Live tritt er oft in minimalistischen Setups auf, um den Fokus auf die Texte und die rohe Energie seiner Musik zu legen. Mit The Natural zeigt Burman eine neue, authentische Seite seiner musikalischen Persönlichkeit und hat sich als talentierter Singer-Songwriter neu etabliert. Ja, kurzfällt's. Das Album ist erschienen am 2. April 2021. Es dauert 38 Minuten und 16 Sekunden. Es ist erschienen auf K9 Records. Es wurde aufgenommen im House of Soul in Brooklyn, New York. Produziert wurde es von Andy Sauvers. Es wurde 2020 aufgenommen, Verkaufszahlen sind nicht bekannt, auch keine Auszeichnungen, aber sehr positive Kritiken in Indie-Kreisen. Okay, mein Review. Heilige Macaroni, ist das schön. Ich will ehrlich sein, ich erinnere mich nicht mehr an The Pains of Being Pure at Heart. In Folge 22 sprachen wir über sie und ich habe sie auf Platz 2 gesetzt. Jesus and Mary Chain fand ich furchtbar und Tame Impala sehr gut. Da hatten die Jungs und Mädels um Kip Burman den undankbaren Platz in der Mitte. Nicht schlimm genug, um abzuschalten, aber leider auch nicht gut genug, um mir im Gedächtnis zu bleiben. Kein Vergleich also, weil, naja, ich erinnere mich schlicht nicht mehr daran. Aber jetzt, mit Tethers, hat mich Burman definitiv gepackt. Dieses Album ist reduziert, ruhig und genau das, was es sein soll. Authentisch. Kein übertriebenes Drama, keine pompösen Produktionen, nur Kip, seine Gitarre und jede Menge Herzblut. Es erinnert mich ein bisschen an Jerry Cinnamon, bei dem die ehrliche Schlichtheit auch so gut funktioniert. Man hat wirklich das Gefühl, dass hier ein Typ sitzt, der seine Gedanken und Gefühle einfach mal loswerden muss. Und manchmal reicht das vollkommen aus. Jeder Song klingt nach Intimität und nach Geschichten, die man bei einem Glas Wein oder einer Tasse Tee teilen könnte. Ob es nun das melancholische ob es nun das melancholische New Moon oder das herzerwärmende Stay in the Country ist, man hat immer das Gefühl, Kip Burman singt nur für dich. Die Arrangements sind minimalistisch, aber das verleiht der ganzen Platte eine unglaubliche Wärme und Nähe. Was mir besonders gefällt, ist, dass Tethers nie versucht, mehr zu sein, als es ist. Kein unnötiger Bombast, sondern einfach ehrliche Musik. Es klingt nicht nach jemandem, der beeindrucken will, sondern nach jemandem, der das Leben reflektiert. Und das auf die schönste, unaufgeregteste Weise. Fazit: Tethers ist ein kleines, feines Stück Singer-Songwriter-Kunst. The Natural werde ich so schnell nicht vergessen. Manchmal reicht es, wenn ein Typ mit seiner Gitarre ehrlich zu dir ist. Und genau das macht Burman hier. Und es ist einfach wunderbar.
Wow, wow, wow. Gänsehaut. Wirklich. geil. Yeah. Also, ja, das ist wirklich eine ganz andere Nummer als Pains of Being Pure at Heart. Natürlich erkennt man die Stimme wieder irgendwie, aber
wie gesagt, also ich hab das echt einfach vergessen. Also ich weiß noch, das war nicht Müll. Das war nicht prätentiöse, langweilige, einschläfernde Scheiße.
Ja,
aber war es gut? Boah, keine Ahnung. Also das, und ich hatte auch nicht die Zeit, es mir nochmal anzuhören, um wirklich einen Vergleich zu ziehen. Und deswegen habe ich gedacht, egal.
Der Vergleich hinkt auch generell, weil das ist in zwei verschiedenen Genren.
Ich glaube, der Vergleich, also der hinkt nicht nur, der robbt.
Der hat sich die Beine abgehakt. um ein Halloween-Genre zu sprechen. Nee, aber das ist wirklich, freut mich sehr. Und ich finde, also der einzige Vergleich, jetzt mache ich doch noch einen Vergleich, sorry. Aber der einzige Vergleich, man hat schon bei Pains of Being Pure the Heart schon gemerkt, dass der Typ verdammt guter Songwriter ist. Ja. Also wenn man auf die Texte mal geachtet hat und so, der kann wirklich gute Texte schreiben und macht sich da auch verdammt gut Gedanken rum und so. Und hat vor allem, was verdammt wichtig ist als Singer-Songwriter, einfach den Heart on his sleeve, wenn man so schön sagt. Ja, also
oder das Herz auf der Zunge.
Quasi, ja, genau.
Im Deutschen
auf gut Deutsch. Korrekt. Freut mich. Also ich habe es nicht geschafft, ihn zu kontaktieren, aber ich hoffe, er kann, also kann Deutsch, den. Aber er verlinken das.
Irgendwie. Und dann, ich lasse
es. Er hat uns ja schon mal irgendwie
ich glaube,
Ehre erwiesen.
Ja, ich glaube, das war aber halt auch zu einer Zeit, da hatte der Zeit. Das war halt während Corona. Ne?
Ja, also, der ist jetzt kein Superstar. Ne?
Nee, also ist kein Superstar, aber der ist halt.
Leider.
Aber der gut, ist halt schon.
Kann nicht alle jeder Superstar
sein. Ich glaube, der wird schon jeden zweiten oder dritten Tag irgendwo einen kleinen 50, 100 Leute Saal wird er schon bespielen. Eben in den USA. Ja. Und deswegen.
Er hat auch noch ein zweites Album als Natural rausgebracht, was ich bisher noch nicht gehört habe, leider.
Deswegen, also aber, ich glaube, war erstaunlich. Während Corona haben wir echt viel Prominenz erreichen können. Markus Kafka hat uns ja auch mal so was Kleines eingesprochen.
Ja, das war auch ganz nett.
Und ja, weil wir saßen halt alle zu Hause und hatten Langeweile, ne? Und wenn dann da so eine Anfrage kommt, wo du normalerweise denkst, so, wer ist da? Boah, nee, sorry, kenne ich, ich weiß nicht, habe ich gerade echt keine Zeit für. Ich gebe da, wenn überhaupt, ja, ich gebe das mal an die Agentur, sollen die mal entscheiden. Ja. Hatten die halt alle, ja, komm hier, mach ich, alles cool.
Ja, im Fall von Kip Burman,
das war irgendwie ein Parkplatz.
Hab ich ihm auch wirklich, genau, das war ein Parkplatz-Geschichte. Aber ich war auch mal auf einem Konzert bei Pains of Being Pure at Heart im Luxor in Köln. Und da hat er dann nachher auch noch Alben signiert und dann habe ich ihm, also ich habe mir Arsch auf mein Haupt kein Album gekauft, aber ich habe ihm echt noch die Hand geschüttelt, habe ihm gesagt, dass ich wirklich das erste Pains of Being Pure at Heart Album Pains of Being Pure at Heart Album als das beste Album, mein Lieblingsalbum auf jeden Fall erachte. Und er hat sich sehr bedankt, aber auch sah auch sehr ungläubig aus. Also
das ist oft so. Also
es ist so von wegen so, hä? Also er fiel jetzt nicht aus allen Wolken, aber so von wegen besuch doch mal hier, so, also, so von wegen, in dieser Millisekunde so, besuch doch mal bitte einen guten Plattenladen.
Ja, als selbstkritischer Künstler ist das so wie, ich weiß nicht, es kam irgendwann mal jemand zu mir und meinte so, die Hamstergeschichte sei die lustigste Geschichte, die er je gehört hat. Da denke ich dann nicht, ja geil, da denke ich mir, Alter, du hast noch nicht viele lustige Geschichten gehört, glaube ich.
Ja.
Und genauso ist das dann halt auch bei dem, ne? Der denkt sich, Alter, freut mich, dass es dir gefällt, aber ich glaube, du kennst nicht genug Alben.
Nee, ich habe schon recht viel gehört und es gibt halt.
Das weiß er ja in dem Moment nicht.
Gründe, die kann man echt erklären, aber warum dieses Album halt so klickt mit mir, keine Ahnung. Das ist halt manchmal so mit Lieblingsalben. Wie auch immer, wir schweifen ab. Aber ja, freut mich. Kommen wir zu Rise Against, würde ich
genau
sagen. Ja. Gut, Rise Against, Appeal to Reason, erstmal zur Band. Rise Against ist eine US-amerikanische Punkrock-Band, die 1999 in Chicago gegründet wurde. Die Band besteht derzeit aus Tim McIlrath am Gesang und Rhythmusgitarre, Joe Principe am Bass, Zach Blair an der Leadgitarre und Brandon Barnes am Schlagzeug. Von Anfang an zeichnete sich die Band durch ihre Mischung aus aggressivem Punkrock und politisch aufgeladenen Texten aus. Themen wie soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz, Tierrechte und Antikriegsbotschaften spielen eine zentrale Rolle in ihrer Musik. Ihr erstes Album The Unraveling erschien 2001, gefolgt von Revolutions Per Minute 2003, das die Band in der Punkrock-Szene fest etablierte. Der Durchbruch gelang 2004 mit dem Album Siren Song of the Counterculture, das den Hit Give It All enthielt. 2006 veröffentlichten sie The Sufferer and The Witness, das mit Songs wie Prayer of the Refugee auch kommerziell erfolgreich war. Rise Against ist bekannt für ihre klaren politischen Standpunkte, insbesondere für ihre Unterstützung von Tierrechtsorganisationen wie PETA und ihre Antikriegshaltung. Die Band ist auch Teil der Straight Edge Bewegung, die sich gegen den Konsum von Drogen und Alkohol richtet. Mit Alben wie Endgame 2011 und Wolves 2017 festigten sie ihren Status als eine der erfolgreichsten Punkrock-Bands der 2000er und 2010er Jahre. Ihr Stil, geprägt von McIlraths kraftvoller Stimme und dynamischen Melodien, bleibt auch heute prägnant und relevant. Kurz Facts. Erschienen ist das Album am 7. Oktober 2008 im Label DGC, Interscope Records. Aufnahmeort The Blasting Room, Fort Collins in Colorado. Aufnahmezeitraum Januar bis Juni 2008. Laufzeit ist 48 Minuten und 6 Sekunden. Produzenten sind Bill Stevenson und Jason Livermore. Über 500.000 Einheiten in den USA und damit Goldstatus. Platz 3 der US Billboard 200. Und als Auszeichnung eine REAA Gold Zertifizierung, was auch immer das ist.
Record Industry of America Association. Mm-hmm. Ist der RIA, also.
RIA, ja.
Record Industry Association of America. Ja. Ist einfach der Branchenverband der amerikanischen Musikindustrie.
Okay.
Ich überbrück gerade, ihr hört das natürlich nicht, aber ich sehe in der Webcam, dass Markus' Gesicht gerade eine ungesunde Farbe angenommen hatte, weil er so krass husten musste. Deswegen.
Ja, da kommt der böse Husten wieder.
Trink mal einen Schluck. Und dann geht's weiter.
Ja. Okay, ich versuche mein Glück. also, hier gibt's auf der wunderbaren Scheibe 13 Songs mit einem Hidden Track Elective Amnesia. Also ein 14. Track. Gut. Zur Kritik. Rise Against has risen again. Ja, die Jungs aus Chicago sind mir tatsächlich mit jedem der bisher 3 Alben ein kleines Stück mehr ans Herz gewachsen. War mir am Anfang der musikalischen Reise mit dieser Band die Stimme von Tim McIlrath und der gesamte Punk-Habitus ein wenig zu beliebig, so erkenne ich mittlerweile beim Album Appeal to Reason viele neue Facetten, die diese Band deutlich über die Norm heben. Da wären zum Beispiel eine Fülle an Ideen, die sie sich diesmal einfallen haben lassen um ihren bekannten Sound nicht schal wirken zu lassen. Allen voran der überaus überraschende Vaudeville-Karneval-Einschub im Track Entertainment. Beim Standout-Track Hero of War wird der militärische Patriotismus der USA mit drastischen Bildern und Worten einfach mal an die Wand genagelt und dies mit der akustischen Klampfe. Einfach großartiges Punk-Statement. Da kann man sich mal verbeugen, was ich hiermit tue. Ansonsten geht dieses Album wie gewohnt gut nach vorne, badet dabei in Hymnen mit Ohrwurm-Garantie und wird irgendwie immer besser. Wenn der Opener Collapse Post-America noch arg nach 0815 Rise Against klingt, dann sollte man sich doch mal den Rauschmeißer Whereabouts Unknown anhören. Das Ding wird größer, größer und größer und rundet dieses gelungene Album so ab, dass man durchaus wieder Bock hat, es von vorn zu hören. Deshalb kommt es locker auf die Eins.
Ja, freut mich. Also ich habe früher immer gesagt, dass Siren Song of the Counterculture mein Lieblings-Rise Against Album ist, nachdem ich jetzt die letzten paar Wochen, also die letzten zwei Wochen, das Appeal to Reason wirklich rauf und runter gehört habe, muss ich da meine Meinung noch mal ein bisschen korrigieren. Es ist ganz kurios, weil das ist das erste Album mit Zach Blair an der Gitarre, meine ich. Ja, genau, das ist das erste Album mit Zach Blair an der Gitarre. Die anderen beiden Alben waren noch jetzt habe ich schon wieder weggeklickt. Warte, die anderen beiden Alben waren noch Chris Chase an der Gitarre. Und ich war immer so ein bisschen der Meinung, dass das Appeal to Reason eigentlich eher so das Schwächste von diesen dreien sind, weil das ist so die drei Alben, die genau aufeinander folgen, ne? Siren Song of the Counterculture, The Sufferer and the Witness und Appeal to Reason. Und das ist so der Peak. Endgame, das kam danach, war auch noch ganz okay. Danach ist es irgendwie, also ich fand Black Market, Wolves, Nowhere Generation, die sind alle nicht schlecht, aber die sind halt echt irgendwie egal. Man weiß es natürlich nicht. Vielleicht sind viele Songs, die auf Appeal to Reason noch drauf sind, eigentlich von Chris Chase, so die Gitarrenparts, so ein bisschen hier diese Megadeth-Metallica-Situation, ne? Auf dem ersten Metallica-Album sind ja auch ein paar Songs, die von Dave Mustaine sind.
Okay. Ja, klar.
Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht, kann auch keine Ahnung. Aber das Appeal to Reason, ich finde, das ist so überragend gut. Also ich finde du hast schon recht, der Opener, den finde ich auch super, weil ich natürlich Rise Against an sich jetzt lieber mag als du.
Der ist auch wirklich solide Kost.
Ja,
also
aber
es gibt keinen Rüttel dran, ja.
Aber direkt danach, ich finde Long Forgotten Sons ist schon so ein Brecher. Re-Education Through Labor ist super. Dirt Whispered, ja okay. Cut Off Syndrome ist auch super geil. From Heads Unworthy ist fantastisch. Entertainment, genau wie du sagst hier, so this is more than entertainment.
Das ist mega. Genau. Ich habe gedacht so, hör ich,
was jetzt?
Da haben sie sich echt was Gutes einfallen lassen.
Ja, Hero of War ist wirklich, das ist eigentlich, ich finde, das ist einer der besten Antikriegs-Songs ever. Also ich finde, das steht auf einer Stufe mit, wie heißt, oh Gott, jetzt habe ich ihren Namen gerade nicht parat, Südafrika,
Don't
you know the talking about a revolution?
Ich weiß genau, wie du meinst, ich komme jetzt auch nicht drauf.
Ich würde es jetzt wissen, hier googelt der Chef noch selbst. Wie heißt sie denn?
Es ist zu peinlich.
Talking about a revolution. Tracy Chapman.
Tracy Chapman.
Ne? Also ich finde, es ist wirklich, Bob Dylan, also ich finde wirklich Hero of War ist lyrisch so ein hohes, also ich habe den damals gehört und habe erst gedacht, oh, ist das die Quotenballade, was ist das für eine prätentiöse Scheiße?
Ja.
Und dann hörst du den nochmal und dann hörst du den nochmal und dann hörst du wirklich zu, worum es geht und dann hörst du auch die Perspektive und es ist immer ein bisschen zynisch. Das so
ein bisschen, das ist gut.
Ja, also, nein, ich wollte auf den Punkt kommen. Die Amerikaner machen das halt gerne, ne? Also die überfallen ein Land und dann 5 Jahre später drehen sie Filme darüber, wie traurig die Soldaten sind, dass sie dahin mussten. Und dann denkst du, es ist so, ich meine, willst du irgendeinem Vietnamesen erzählen, Apocalypse Now sei ein geiler Film? Der denkt sich doch auch so, Nein, es, also ja, tut mir leid, dass ihr alle, oder Platoon, tut mir leid, dass ihr alle PTSD habt, aber alle meine, also es gibt hier niemanden über 50 in diesem Land. Das stimmt natürlich nicht, ne? Aber naja, und deswegen ist es immer so ein bisschen, es ist so ein Drahtseilakt, wenn man denkt, so, weil.
Noch eine offene Wunde,
ja. Weil, wenn man denkt halt so, weil hier Tim McIlrath, ja, ich glaub dir, dass du George Bush 2 nicht gewählt hast, aber am Ende des Tages lebst du halt in dem Land und profitierst in irgendeiner Art und Weise von den Angriffskriegen der Amerikaner. Und dann da irgendwie so alles scheiße, ist immer so ein bisschen, naja, weiß ich nicht, aber Hero of War ist einfach, es ist so eine gute Geschichte und so eine gute,
ja,
vor allem das Ende, wie es dann endet, dass er selber wieder so ein Recruiter wird, ne, das ist halt so, ja, wow,
es, es
so
hat Full halt, Circle. Es hat halt mehrere, also es ist nicht zu ein- beziehungsweise zweidimensional das Ding. Es ist so gut geschrieben, als Kritik, als Antikriegsding, so gut geschrieben, dass man weiß, okay, er ist ja nicht nur auf einer Ebene,
ja, genau,
unterwegs. So von wegen hier, ich guck mir diesen Soldaten an, wie der halt versucht hat, irgendwie ein guter Mensch zu sein, ein Hero zu sein und gescheitert ist und halt eigentlich ein Kriegsverbrecher ist. Jetzt hat er einen Orden dafür bekommen sogar, wird bejubelt. Eigentlich wird hier aber diese gesamte Kriegsmaschinerie an den Pranger gestellt.
Genau.
Und das finde ich halt grandios. Also,
das ist es halt, ja.
Naja, eben.
Ja, es ist ein wirklich extrem zynisches System in den USA, weil die haben ja nach dem Vietnamkrieg haben sie ja ihre Wehrpflicht abgeschafft, aber weil einfach diese Kriegsmaschinerie halt weiterlaufen musste, ja, auch wenn die USA sind immer irgendwo in irgendeinem bewaffneten Konflikt, also ja, also ist ja leider so. Haben die halt wirklich dieses perfide System mit diesen Studienkrediten aufgebaut, dass du halt, wenn du studieren willst, halt unfassbar krassen Kredit aufnehmen musst, den du auch anders als viele andere Kredite nicht durch eine Privatinsolvenz irgendwie ablösen kannst. Ja, es ist mega perfide.
Das ist friss oder stirb.
Das ist friss oder stirb.
Quasi wieder.
Mal genau.
Wieder.
Und ja, dann gibt's halt so, aber hey, wir haben hier noch eine Idee. Wir zahlen dein Studium, wenn du für uns in den Krieg gehst. Na?
Ja, geil.
Ja, aber es ist.
Nee, Entschuldigung. Das war ironisch.
Ja, genau, ja, genau. Also es ist halt wirklich, es ist halt ein, also und vor allem es ist auch so durchsichtig. Also es ist nicht mal besonders gut getarnt.
Also, fies.
Ja, sehr fies.
Ja, aber nochmal kurz zum Album zu kommen. Also abschließend, ich wollte nur sagen, Anspieltipps: Whereabouts Unknown. Ich fand Audience of One übrigens auch noch sehr geil und Entertainment. Ich habe jetzt ehrlich gesagt absichtlich mal Hero of War außen vor gelassen, weil ich finde den Song dafür, ich finde er sehr, sehr gut. Also ja, Da haben wir genug drüber geredet jetzt, aber ich finde ihn auch unangenehm. Also deswegen, natürlich ist er unangenehm. Es ist halt ein Punk-Song. Aber ich wollte noch auf eine Sache hinaus, um mal zum Entertainment zu kommen. Nicht dem Song, aber zum Entertainment-Part. Also das Album ist, also das funktioniert halt auf mehreren Ebenen. Es ist halt auch einfach gut zu hören. Es funktioniert halt auch als Entertainment. Man kann es als einfach gute Musik hören. Hero of War, wenn man halt ein bisschen des Englischen mächtig ist, also ist mir zumindest, weil es halt mal die E-Klampfe wegpackt und dann halt wirklich akustisch wird, ist mir brachial ins Ohr gestiegen und gedacht so, scheiße, das sind krasse Texte. Aber ansonsten, ich denke, bei vielen anderen Songs werden die Texte auch genauso heftig sein.
Ja. Yeah.
Wenn man sich da halt mehr mit befassen möchte, soll man das tun.
Ja.
Aber ich habe halt erstmal auf die Musik geachtet und die hat mich überzeugt, auf jeden Fall.
Was halt an Tim McIlrath halt krass ist, ne, der kann halt extrem gute, so emotionale Songs über Beziehungen, sei es jetzt Freundschaft oder Liebe schreiben, ne, also Savior oder so. aber gleichzeitig hat er halt auch den Protestsong, den politischen Protestsong super gut drauf. Also das ist wirklich ein begnadeter Texter. Und also auch schon immer, also es ist bei, also auch das ist auch bei den neuen Alben so. Die Texte sind immer noch extrem gut. Die Musik ist halt, boah, weiß ich nicht mehr.
Ja,
die
gut, knallt es steht halt und fällt nicht. Irgendwie dann doch mit der Musik, ja. Aber schade.
Ja, aber es ist wirklich, also ist wirklich gut, ist wirklich gut. Also ja. Nee, freut mich. Das ist aber jetzt auch das letzte Album von Rise Against the Glass gewesen.
Das freut mich auch, weil es gibt eine Band, wo ich arg übertrieben habe, dass immer noch nicht dazu kommen. Vielleicht passiert das jetzt gleich. Aber komm erstmal zu dem.
Wie viele Radiohead-Alben sind im Glas?
Nein. Du okay. Kannst wahrscheinlich ahnen, was. Egal.
Ja, wir werden sehen. Ja. Okay. Dann reden wir jetzt über Spoon.
Ja.
So, ich trinke auch vorher kurz nochmal einen Schluck Wasser. Ich merke schon, mein Rachen meldet sich auch ein bisschen. Wie gesagt, ich fand alle drei Alben auf ihre Art und Weise sehr, sehr gut. Also, das hat mich gefreut. Mhm. So, zur Band. Spoon ist eine US-amerikanische Indie-Rock-Band, die 1993 in Austin, Texas von Britt Daniel am Gesang und Gitarre und Jim Eno am Schlagzeug gegründet wurde. Die Band ist bekannt für ihren minimalistischen und präzisen Sound, der Elemente aus Rock, Pop und Punk verbindet, sowie für Daniels markante, leicht knorrige Stimme. Spoon hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer der beständigsten und einflussreichsten Indie-Bands entwickelt. Ihr Debütalbum Telefono erschien 1996, doch der kommerzielle Durchbruch kam erst mit Girls Can Tell von 2001 und dem Nachfolger Kill the Moonlight 2002. Beide Alben erhielten große Anerkennung in der Indie-Szene und etablierten Spoon als innovative Kraft. 2007 erreichten sie mit größere Mainstream-Erfolge, unterstützt durch Singles wie The Underdog. Spoon ist bekannt für ihre stilistische Konsistenz und kreative Evolution, ohne jemals den Zugang zu ihrem charakteristischen Sound zu verlieren. Über die Jahre haben sie zahlreiche Alben veröffentlicht, darunter They Want My Soul 2014 und Hot Thoughts 2017, die von Kritikern ebenfalls hoch gelobt wurden. Ihre Mischung aus raffinierten Arrangements, eingängigen Melodien und intelligenten Texten hat ihnen eine treue Fangemeinde eingebracht. Bis heute bleibt Spoon eine der einflussreichsten und beständigsten Bands der Indie-Rock-Szene, die durch ihre kreative Integrität und musikalische Innovation besticht. Ja, zum Album. Es ist erschienen am 10. Juli 2007. Es dauert 36 Minuten und 30 Sekunden. Es ist auf dem Label Merch Records erschienen. Produziert wurde es von Britt Daniel, Jim Eno, Mike McCarthy und John Bryan. Aufgenommen in Public Hi-Fi Austin, Jim Eno Studio Austin und den Avatar Studios in New York zwischen 2006 und 2007. Verkaufszahlen über 300.000 in den USA. Platz 10 der US Billboard 200. So, zum Album. Am besten hört man Britpop im texanischen Original. Ich habe bisher noch nie von der Band Spoon gehört. Immerhin war ich mir ziemlich sicher, dass sie nichts mit dem 90er-Jahre-Dance-Projekt Jam & Spoon zu tun haben. Ohne mich über die Band zu informieren, hörte ich also das Album. Ich war mir sicher, dass Spoon irgendwo aus dem nebligen Manchester oder verregneten Liverpool kommen müssen. Diese lässigen Gitarrenriffs, die coolen Vibes, das klang für mich 100% britisch. Aber weit gefehlt. Spoon kommen aus Austin, Texas. Und vielleicht ist das genau der Grund, warum sie mir besser gefallen als so manche Britpop-Band. Spoon haben diesen lässigen, eingängigen Sound, ohne jemals arrogant zu wirken. Klar, die Britpop-Bands der 90er waren alle ziemlich cool, aber bei Spoon kommt dieser sonnige, lockere Vibe dazu, den wohl nur Amerikaner hinkriegen. Das ganze Album macht einfach Spaß von vorne bis hinten und ist so tanzbar, dass ich gar nicht weiß, welchen Song ich herauspicken soll. Hier stimmt einfach alles. Natürlich ist der Name Ga total bescheuert, wenn man das Album irgendwo finden will. Aber hey, sobald du es gefunden hast, willst du es eh nicht mehr ausschalten. The Underdog ist der offensichtliche Hit. Ein absoluter Ohrwurm, der sofort im Kopf bleibt und einen richtig guten Flow hat. Aber auch You Got Your Cherry Bomb und das minimalistische, fast hypnotische The Ghost of You Lingers packen mich sofort. Jeder Track bringt seinen eigenen Charme mit und trotzdem passt alles perfekt zusammen. Was Spoon hier abliefern, ist einfach nur pure Spielfreude. Nichts klingt überladen oder verkopft. Es ist locker, eingängig und dabei super clever gemacht. Die Songs haben diesen Drive, der dich sofort mitzieht, und gleichzeitig schaffen sie es, unfassbar cool zu klingen, ohne sich zu wichtig zu nehmen. Kurz gesagt, Ga-Ga-Ga-Ga-Ga ist ein Meisterwerk der Leichtigkeit und des Spaßes. Britpop aus Texas. Ja, bitte. Und zwar mehr davon.
Ja, geil. Ja, leider das einzige Album von Spoon.
Ja.
Spoiler, aber gut.
Ich fand's super. Also
das ist mega, ne? Ich habe es leider nicht mehr geschafft, das zu hören. Aber jetzt also die Songtitel, also ich muss es unbedingt noch mal hören, weil Ghost of You Lingers ist mega.
Ja.
Cherry Bomb oder
You Got Your Cherry Bomb.
You Got Your Cherry Bomb. Es ist auch ein Hit, muss ich sagen. Also,
ja.
Also Indie-Hit, wenn man so will.
Ja.
Und es gibt noch dieses, war das nicht Japanese Cigarette Case?
Ja, das ist Song 7 oder 8.
Das ist
8.
auch so ein richtig geiler, catchy Song.
Warte, der ist auch super, ja. Song Nummer 8, My Little Japanese Cigarette Case. Oh,
das ist auch.
Ja, das ist alles.
Sehr super. Cleverer Scheiß, okay. Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich mag die Stimme auch sehr von dem Typen.
Ja.
Sehr einmalig, finde ich.
Also
ich kann nicht sagen, wie, warum.
Ich musste hin und wieder bei manchen Songs, musste ich dann doch an die Kooks denken, weil da habe ich gedacht, die Kooks schaffen es auch so entspannt, gemütlich zu sein. Aber wie gesagt, ich habe das gehört und war halt wirklich so, weil ich auch immer gedacht habe, okay, es ist von Markus, es wird so eine Britpop-Band sein. Aber nee. Und
ich finde das interessant, wie du die so charakterisiert hast, weil, also ich kenne die Typen nicht, ich habe die noch nie gesehen, ich habe die in noch kein Live-Video auf YouTube gesehen, ich weiß nicht, wie die aussehen, aber sowas gibt's ja auch manchmal heutzutage, aber ich finde bei allem gefälligen so, also was ich mir gefällt das Album von vorn bis hinten schon, aber du meintest halt, das klingt schon so nach der Britpop Coolness und so, und das ist sehr 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 nett oder wie auch immer, wie hast du dich ausgedrückt, also ich finde es, ja, Britpop auf jeden Fall, aber es hat schon so eine gewisse Rotzigkeit und Arroganz, also ich finde, da ist eine Arroganz drin. Also in dieser Stimme ist auch so eine leichte Arroganz, die ich aber nicht, aber gar nicht so schlimm finde. Ich finde es gar nicht negativ irgendwie. Keine Ahnung, so ein bisschen, vielleicht liegt es auch an diesem bescheuerten Titel, Gaga, Gaga. So von wegen so. Und das Cover zeigt auch so einen Typen, der in so einem Atelier steht, und denkst du so, ist das jetzt Kunst oder kann das weg?
Ja. All we hear is Radio Gaga, 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 Gaga.
Also, so, man muss, glaube ich, so ein bisschen über seinen Schatten springen und einfach dieses Album anhören.
Der Song ist so entstanden, sie haben Queen auf Vinyl gehört und die Platte war zerkratzt. All we hear is Radio Gaga, 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 Gaga. So ist es, keine Ahnung.
Wahrscheinlich.
Also wirklich, also auch 2007, ne, da war ja auch Internet und so alles irgendwie schon noch so Auffindbarkeit nicht so wichtig. Plattenläden gab's da ja noch und so, aber es ist doch wirklich, also wer kommt denn auf die Idee? Also
ja, das ist dann schon so ein, es ist schon ein Statement, sowas rauszubringen und dann so ein bisschen auf das Hörensagen zu tippen, so von wegen, Leute, zieht euch dieses Gaga-Gaga-Gaga-Album ein, weil über Google kriegst du es nicht.
Das wird nicht funktionieren.
Definitiv nicht.
Das wird nicht funktionieren. okay.
Wie auch immer.
Ja.
Auf zu den Gläsern.
An die Gläser.
An die Gläser.
Genau. Dann zieh du mal zuerst. Ich habe ja zuletzt
gesprochen. Okay. Bad Wolves Disobey. Ich glaube, Bad Wolves
Hatte ich
noch nicht, oder?
Nee, hast du noch nicht. Es ist mit dem alten Sänger noch, der zwischenzeitlich ein bisschen den Verstand verloren hat, also ein bisschen sehr, aber es ist trotzdem gute Musik.
Ja, hatten wir schon häufiger. Ja, Sänger, die den Verstand verlieren.
Ja, leider, das passiert dann manchmal. Aber es ging schnell. Also es ging wirklich schnell bei dem. Also das ist so. Okay. Der hat einmal so richtig in den...
Bin ich auf die Backstory gespannt. Ja, gut.
Ja, also der hat einmal so richtig in den... also es ist eine amerikanische Band, aber so der hat richtig in den Querdenkertopf gepackt. So ja, einmal, gut. Einmal alles so.
Einmal alles mit scharfer Soße.
Also ich hätte gern QAnon mit Pizzagate und extra Reptiloiden.
Oh, Reptiloide, finde ich höchst spannend, muss ich sagen.
Ja, aber die Musik ist gut. Und die Band gibt's auch noch. Und die haben einen neuen Sänger geholt und es ist alles cool. Aber ja, oh mein Gott. Ja.
Die Krebsmenschen kommen.
Genau. Okay, so, dann ziehe ich mal. So, was habe ich hier? Future Islands, People Who Aren't There Anymore. Sehr schön.
Oh,
das freut mich.
Das neue Album. Sehr gut. Dann habe ich, Ignite mit Ignite.
Sehr gut. Das ist mit dem neuen Sänger. Der ist auch sehr gut. Ja, das ist self-titled, ist von vor 2 Jahren oder so. Mm. Okay, so, ich habe hier Idols, Crawler. Ja, ich fand die live halt echt nicht so gut. Naja, bin mal gespannt.
Hast du die Platte denn gehört?
Nicht bewusst.
Nein, dann hör sie mal Bus.
Ja, mach ich. Okay, was hast du noch?
Ja.
Jetzt, ich habe nur Alben zu denen wir Bands, zu denen wir Konzertberichte haben.
Geil, ne?
Ja. Zieh ich gleich Nick Cave.
Nee, ich glaube nicht. Ach, Korn mit Korn. Das ist ja witzig. Ignite und Korn. Gut.
Ja. Korn nicht anzünden, das ist endet böse. Also jedenfalls Popcorn. Nicht das Flüssige. Okay, so, ich habe hier noch Disaster, Rolex für alle. Boah, nee, ist furchtbar. Das ist wirklich furchtbar.
Das hast du angehört?
Ja. Also die Texte sind gut, aber die Beats, die Produktion ist übel. Kalt und Zikaden-Snares und
das soll auch kalt sein.
Handclaps aus der Dose.
Soll kalt sein.
Ich gebe dem nochmal eine Chance. Ich hab's,
gib dem nochmal eine Chance.
Du hattest das irgendwann mal in deiner Jahrestop 5 und dann habe ich mir das angehört und hab gedacht, boah, das klingt ja scheiße. Aber ich bin gespannt. Ich gebe ihm eine Chance.
Ja, ich fand vor allem die Texte gut. Stimme ich dir zu. Aber Texte sind auch gut. Okay,
Okay. Dann, fein. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Erzählt euren Freunden von uns und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss. Ciao.